Sag mal, Christine, nur theoretisch gefragt, wenn jetzt, sagen wir, 70 Kulturpodcasts plötzlich anfangen würden, vor einer Wahl Nicht-Wahlempfehlungen abzugeben, ist das irgendwie reguliert? Gibt es da Regeln eigentlich?
Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, aber diese Frage reguliert doch eigentlich der Podcast-Markt, denn ich glaube nicht, dass es 70 Kulturpodcasts gibt.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur.
Es ist der einzige, oder?
Natürlich.
Du bist jedenfalls der einzige, Julius Stucke. Hallo.
Ja, hallo Christine Watti. Und apropos regulieren, was natürlich wir jetzt in eine falsche Richtung reguliert haben, ist das Thema. Denn es geht nicht um Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Mediengeschichte in diesem Podcast heute.
Aber es geht schon so ein bisschen um öffentliche Räume, um Freiräume in der Gesellschaft, die teilweise eben auch dazu führen, dass Leute deutlich ihre Meinung sagen oder wie in einer anderen aktuellen Aufregergeschichte einfach nur zusammen feiern wollten. Mehr war doch gar nicht.
Fusion bietet ja alles. Ich kann morgens auf ein Hip-Hop-Konzert, am Mittag irgendwo auf eine politische Diskussion, am Nachmittag schaue ich mir was im Kino an. Also es ist so eine Vielfalt dort geboten.
Die Polizei möchte zum Schutz der Teilnehmer jederzeit Zutritt zum Fusion-Gelände haben.
Sicherheit und Freiheit sollen und dürfen kein Gegensatz sein. Selbstverständlich wollen wir die Sicherheit unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit sie ihre Freiheiten genießen können.
Nach dem neuen Sicherheitskonzept bekommt die Polizei jetzt uneingeschränkten Zutritt zum Festivalgelände, aber keine eigene Wache. Ein Kompromiss, mit dem der Innenminister leben kann.
Das waren, glaube ich, Original-Sounds, also die Beats von der Fusion direkt. Wir haben hier so ein bisschen Festivalstimmung reingebracht.
Genau, wir haben versucht, so ein bisschen die Atmosphäre rauszunehmen, damit es nicht so ganz nach draußen klingt.
Ja, und damit es aber auch nicht so ganz nach drinnen klingt und trockenen Ausschnitten aus Gesprächen, die wir mit Leuten geführt haben oder die wir aus den Nachrichten hatten. Dieses Thema Fusion, darf sie denn stattfinden wie immer und zwar ohne große Polizeipräsenz auf dem Festivalgelände? Das ist eigentlich so fast schon vom Tisch gewischt.
Genau, fast vom Tisch gewischt, dachten wir, als wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Dann waren wir fertig und dann ist es vom Tisch gewischt.
Ja, das stimmt, weil das zuständige Amt dann die verschiedenen Fragen, die es noch an das Sicherheitskonzept hat, inzwischen irgendwie mit positiv beantwortet hat. Also die Nachricht, die uns erreicht hat nach dieser Podcast-Aufzeichnung, war grünes Licht für die Fusion.
Genau, alle Behörden, auch die Polizei, hätten ihr Einvernehmen erteilt. Ein längerer Streit endete damit alle Fragen, die wir uns stellen wollen und der Podcast an dieser Stelle?
Nee, auf gar keinen Fall, weil wir waren tatsächlich natürlich auch schon so ein bisschen auf dem Trip, dass wir dachten, die kriegen das jetzt schon hin, nachdem sich nämlich im Vorhinein ja die Veranstalter mit der Polizei gestritten haben, weil die Polizei, für alle, die das nicht mitbekommen haben, gerne Präsenz auf diesem Festivalgelände zeigen wollte, nach sehr vielen Jahren uneskalierender Fusion und die sich schon geeinigt hatten, dass es eine Wache in der Nähe geben kann oder aber nicht jedenfalls auf diesem Festivalgelände, ahnten wir schon, dass das jetzt irgendwie so durchläuft. Aber anhand der großen Diskussion fanden wir schon unsere Podcast-Frage für diese Woche, wie eigentlich gehen wir um mit Freiräumen in unserer Gesellschaft? Also gibt es eigentlich überhaupt noch genügende und was macht man mit diesen Sicherheits- versus Freiheitsbedenken, die natürlich in der Geschichte auch drin stecken?
Genau, und wofür braucht man diese Freiräume? Wofür kämpfen wir da eigentlich oder auch nicht?
Um das Fusion-Festival-Feeling reinzubringen in diesen Podcast und vor allem zu erzählen auch nochmal, warum genau an diesem Festival sich das überhaupt so entzünden könnte. Es gibt wahrscheinlich Festivals und öffentliche Veranstaltungen, wo kein Mensch irgendwie sich aufgeregt hätte, wenn da plötzlich eine Polizei präsent sein will. Mussten wir natürlich mit jemandem sprechen, der dieses Festival in- und auswendig kennt. Das ist Paula Dehme, eine von vielen natürlich, die in der Schweiz lebt, in Bayern groß geworden ist, regelmäßig zur Fusion fährt und die haben wir in diesem Internet auf Twitter entdeckt, weil die so einen längeren Thread darüber geschrieben hat und sich auch empört hat, weil sie eben aus ganz bestimmten Gründen findet, dass diese ganze Diskussion, überhaupt die Idee, da Polizei reinzubringen, falsch ist. Und zwar nicht nur, weil sie irgendwie grundsätzlich keine Lust hat auf Polizei, sondern weil sie vor allem zum Beispiel das Gefühl hat, die Leute vor Ort können das schon alleine, also die können schon alleine miteinander umgehen.
Also da steht man ja schon zusammen, und wenn man Sachen sieht, die nicht in Ordnung sind, dann spricht man die auch an. Dann brauche ich aber keinen Oberlehrer, der mir dann da zur Seite steht, weil die Leute haben immer das Gefühl, ja, wenn keine Polizei da ist, wenn keine Überwachung da ist, dann bricht der dritte Weltkrieg aus. Aber das ist nicht so. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die auch so aufeinander aufpassen, auch wenn es einem nicht so schlecht geht, wenn man nicht mehr weiß, wo sein Zelt steht oder in der Sonne einschläft. Also die Leute gucken aufeinander, und gerade das ist ja das Gefühl von der Fusion. Ich war jetzt schon auf etlichen Festivals, wo die Leute eben nicht so achtsam miteinander umgehen. Wenn ich angerimpelt werde irgendwo, dann gehen die Leute vorbei und finden, ja, stand es halt im Weg. Auf der Fusion entschuldigen sich die meisten. Man kommt ins Gespräch, wie auch immer. Also diese Achtsamkeit untereinander ist dort ganz anders. Und ich glaube, mit der Polizei, und gerade weil viele Leute, gerade aus dem linken Spektrum, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Polizei, ich glaube nicht, dass die meisten sich dort wohlfühlen würden. Also ich fühle mich auch nicht wohl, wenn ich überall Polizei sehe. Das gibt mir mehr das Gefühl, so, ja, jetzt ist irgendwas im Busch, weil sonst würden sie ja nicht da sein.
Ja, Paula Dehme übrigens, die ist auch Bloggerin und Podcasterin. Zumindest hin und wieder bringt sie auch einen Podcast raus, das noch zur Ergänzung. Und als ich mit ihr gesprochen habe, ging es uns eben wirklich darum zu erfahren, was das Problem ist mit dieser Polizeigeschichte, aber auch so ein bisschen was von dieser Atmo der Fusion einzufangen und ein bisschen mehr zu erklären als irgend so ein Festival auf irgend so einem alten Militärflugplatz. Und ich habe Paula dann auch gefragt, ob denn das für sie auch irgendwie ein politischer Ort ist und eben nicht nur ein Ort zum Feiern.
Ja, was nimmt man mit politisch? Ich denke, gerade in Deutschland im Moment passieren unsägliche Dinge. Politiker sagen unmögliche Dinge, die eben vor 10 Jahren vielleicht so gar nicht stattgefunden hätten. Und für mich war der Ort politisch dementsprechend wichtig, weil ich dort auch gelernt habe, warum das falsch ist. Ich meine, klar, man weiß, warum es falsch ist, aber man lernt dort halt auch zu argumentieren. Man sieht auch, wo das Ganze auftaucht und warum es auftaucht. Und man kann sich auch engagieren. Ich meine, man kann sich auf der Fusion mit ganz vielen Leuten vernetzen, die eben politisch aktiv sind, was für ihre Gemeinschaft tun, was für ihre Gemeinde tun. Also das hat mir auch sehr viel Infos gegeben, wie kann ich mich überhaupt einbringen? Weil man hat ja immer politisches Gefühl als kleiner Mensch, ja, was kann ich denn alleine schon ändern? Aber man kann was ändern, indem man sich mit Leuten zusammentun, die eben vielleicht das gleiche Ziel haben, und dort dann gemeinsam schaut, okay, was können wir ändern? Und ganz viele einzelne Menschen ergeben ja dann auch irgendwann die Masse. Also das war für mich wichtig, weil ich war immer so ein bisschen, ja, was kann ich schon ausrichten? Aber wenn halt jeder so denkt, dann gewinnen halt die, die am lautesten schreien. Das darf einfach nicht passieren.
Ja, ich glaube, jetzt kann man sich zumindest, wenn man das Fusion Festival noch nicht selbst miterlebt hat, so ein bisschen vorstellen, worum es eigentlich eben geht. Also wie viel Kultur da drin steckt, was das für ein Kulturort ist und wie viel, ja, Engagement oder auch so eine gemeinsame Idee des Weltverbesserns, und das meine ich nicht irgendwie zynisch, da drin steckt.
Ja, ja, dass es eben mehr ist als vielleicht eben wirklich dieser Ort zum Feiern. Es ist eben dann doch auch ein politischer Ort.
So. Und deswegen wird da auch so rumgerungen. Und ich habe trotzdem gedacht, ja, aber dann, wenn dann da so eine Polizeiwache ist, es wollen ja trotzdem auch Menschen immer wieder beschützt sein. Das werden wir auch in diesem Podcast noch erfahren, wo wir übrigens, kann ich schon mal teasen, auch nachher noch mit Ulf Burmeier sprechen werden. Den kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Podcast, können wir sagen, Kollegen, die sind so wahnsinnig erfolgreich, aber Lage der Nation auf jeden Fall. Da wird es auch nochmal um die Frage gehen, ey, an ganz vielen Stellen im öffentlichen Raum sind wir eigentlich möglicherweise froh um Präsenz von Polizei und Sicherheit. Genau. Ja. Und deswegen habe ich Paula auch gefragt, ja, dann, was ist denn, wenn da jetzt eine Polizeiwache steht oder die präsent sind, aber in nichts einschreiten, würde das wirklich so einen Ort wirklich verändern?
Ich denke schon, weil mit beklemmten Menschen, die Angst haben müssen vor Repression oder die selber Opfer von Repression wurden, dann, wenn die dann Polizei dort haben, dann zieht das ja auch ein ganz anderes Publikum, finde ich, an. Weil es hat ja auch jetzt schon sehr viel Medienpräsenz erhalten, was man ja eigentlich nicht wollte. Und eben, ich möchte nicht überwacht werden. Also wir werden ja heutzutage überall überwacht. Und gerade Fusion war für mich so ein schönes Momentum, einfach mein Handy wegzulegen für 5 Tage und meinen Ausweis wegzulegen. Und keinen interessiert es, wer ich bin, was ich mache, sondern ich bin jetzt einfach da mit meiner Präsenz und hab ein paar schöne Tage, hab ein paar informative Tage, vernetze mich. Aber ich denke, wenn das dann so zum Überwachungsding passiert, wo dann ständig neben mir ein Polizist hersteht, ich glaube, die Leute sind auch nicht so frei. Und der Gedanke von, wir organisieren uns selber und wir schauen auf uns selber, geht ja dann auch irgendwo verloren.
Sagst du? sagen wir jetzt im Chor.
Genau, please. Nein, sagst du ruhig.
Nee, bitte. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass es eben Paula Dehme war, die uns geschildert hat, warum das Thema so groß war. Und ich glaube, damit ist auch die Geschichte für all diejenigen, die jetzt nicht den ganzen Tag mit dieser Fusion-Story zu tun hatten, hoffentlich erklärt. Also warum darüber so viel geredet wird. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz großen politischen Hintergrund, auf den beleuchten wir jetzt nicht die möglichen Verstrickungen, die da stattfanden. Aber weil der Fokus immer war, hier Polizei dringt ein in dieses Festival, was heißt das?
Ja. Und genau diese Frage wollten wir aber schon noch mal ein bisschen weiterstellen und haben uns verabredet mit Linus Neumann, der ist Sprecher beim Chaos Computer Club. Und weil der Chaos Computer Club auch immer ganz viel mit organisiert und mit arbeitet an den diversen Fusion-Ausgaben, spricht er eben quasi auch so ein bisschen für den Kulturkosmos. Das sind die hinter der Fusion stecken. Und um mit ihm genau diese Frage nochmal zu thematisieren und vielleicht so auch ein bisschen diese Frage, die der eine oder andere, dem die Fusion fremd ist, eben vielleicht doch hat, sich zu fragen, wo ist denn bitte das Problem? Also wo ist das Problem, wenn Polizei vor Ort ist, die doch bei anderen Veranstaltungen auch vor Ort ist, um für Sicherheit zu sorgen? Also ein Vergleich, den man vielleicht auch immer mal wieder hören kann, ist der, beim Oktoberfest gibt es auch eine Wache und die ist ja dafür da, den Leuten Sicherheit zu geben und was eben den Unterschied ausmacht.
Würde es auf der Fusion so aussehen wie auf dem Münchner Oktoberfest oder auf dem Baumblütenfest in Werder, wo sich am laufenden Band Betrunkene gegenseitig schlagen, ja, dann würde ich auch gerne dort eine Polizei haben. Ja. Wir haben aber natürlich auch eine Erfahrung gemacht, dass bestimmte Sicherheitsstrukturen und Sicherheitskonzepte genau deshalb nur funktionieren, weil keine Polizei dort ist. Wir stellen zum Beispiel einen langsamen, aber stetigen Lernprozess der Polizei auch bei den Maifesten in Berlin fest, wo sich plötzlich herausstellt, dass es friedlicher ist, je weniger behelmte Polizisten, Räumpanzer, Wasserwerfer durch die Gegend fahren und Menschen als Bedrohungen sehen, desto weniger führen sie auch dazu, dass diese Menschen zu Bedrohungen werden oder meinen, sie müssten sich jetzt wie eine Bedrohung fühlen oder sie müssten sich angegriffen fühlen und verteidigen.
Wenn Festivals, Freiräume unter Druck geraten, würdest du sagen, dadurch verliert die Gesellschaft etwas und was verliert sie? Was geht der Gesellschaft verloren, wenn ihr dieser Raum, zumindest dem Teil der Gesellschaft, der diesen Raum nutzt, fehlt?
Wir haben uns in unserer Gesellschaft eine ganze Reihe an notwendigen Sicherheitsstrukturen gebaut. Und diese Sicherheitsstrukturen, die bauen wir uns deshalb, um unsere Freiheiten zu beschützen, um diese Freiheiten wahrzunehmen. Dafür brauchen wir diese Sicherheit. Wenn wir diese Sicherheiten irgendwann verwenden, um unsere eigenen Freiheiten bis zur Unkenntlichmachung einzuschränken, dann machen wir etwas falsch. Sicherheit und Freiheit sollen und dürfen kein Gegensatz sein. Selbstverständlich wollen wir die Sicherheit unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit sie ihre Freiheiten genießen können.
Inzwischen wissen wir, dass es also grünes Licht für die Fusion gibt in diesem Jahr. Alle Sicherheitsbedenken sind aus dem Weg geräumt. Die Fusion kann also so wie immer stattfinden. Das Diskutieren aber, das bleibt möglicherweise so ein bisschen im Raum stehen. Also hier in diesem Podcast auf jeden Fall,
mindestens
oder?
Mindestens noch für ein paar Minuten. Denn genau darüber wollten wir zum Beispiel ja noch sprechen mit Ulf Burmeier, der den meisten hoffentlich nicht bekannt ist aus seiner Tätigkeit am Berliner Gericht, Landgericht, sondern aus dem Podcast Lage der Nation. Aber er beschäftigt sich halt auch viel mit
Er ist Richter am Landgericht.
Genau, Richter am Landgericht. Sagen, ja. Aber er beschäftigt sich eben nicht nur als Richter, sondern eben auch viel als sozusagen Interessierter für die Freiheit. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrecht. Also Freiheit ist ein großes Thema, dem er sich widmet. Und über genau diese Frage wollten wir mit ihm sprechen.
Ich glaube, an diesem Einzelfall Fusion kann man sehr schön ein grundsätzliches Problem darstellen, nämlich die Frage, wie viele Freiräume möchten wir uns eigentlich als Gesellschaft leisten, wo die Polizei zunächst mal nicht reinschaut. Da kann man natürlich immer gut argumentieren, naja, wer nichts zu verbergen hat, der muss ja auch keine Sorgen haben, wenn die Polizei präsent ist. Aber ich glaube, das geht am eigentlichen Problem vorbei. Denn wenn man sich dann einfach mal vorstellt, man feiert im Garten seinen Geburtstag, dann weiß ich auch nicht, ob man da sicherheitshalber selber einfach eine Polizeistreife neben dem Grill stehen haben möchte, ja, um einfach nur mal zu schauen, dass nichts schief geht. Ja. Dass, wenn man sich das mal vorstellt, dann sieht man sehr schön, dass einfach von diesen Beamtinnen und Beamten einfach eine ganz bestimmte Aura ausgeht, die man jetzt vielleicht nicht als die Atmosphäre einer ausgelassenen Party beschreiben möchte. Ne? Und zwar selbst dann, wenn die gar nichts machen. Ja? Einfach so diese staatliche Kontrolle, die einfach von einer Polizeistreife notwendigerweise ausgeht, die ist eben das Gegenteil von Freiheit. Damit will ich nicht sagen, dass die Polizei irgendwas falsch macht, ganz im Gegenteil. Aber es macht einfach was mit einer Veranstaltung, wenn da direkt drauf geschaut wird. Und ich glaube, dass es sich in einer Demokratie lohnt, sich vor Augen zu führen, dass der Normalzustand ist, die sogenannte Freiheit von der Polizei. Ne? Damit, wie gesagt, ich will damit überhaupt nicht das Verhalten der Polizei kritisieren. Die müssen gar nichts falsch machen. Aber der Normalfall ist einfach, dass man als Bürgerin oder Bürger, die nichts falsch gemacht hat, polizeifrei leben kann.
Gibt es denn eigentlich noch viele dieser Freiräume, habe ich die ganze Zeit überlegt. Also wir haben natürlich auch mit einem großen Fan der Fusion gesprochen, die eben auch das so ähnlich beschrieben hat wie du jetzt. Also die auch gesagt hat, ich würde da nicht mehr hinfahren, wenn nämlich dann da plötzlich Polizei rumsteht. Das reicht mir schon. Also noch nicht mal, dass sie was machen, aber einfach, dass sie da sind, dass sie sich dann ja eher überwacht fühlt und vor allem dem Festival dann was weggenommen wird, nämlich dass die Leute sich selber organisieren und dass sie selber gucken, wenn was schief läuft und dass das offenbar da ganz gut funktioniert hat. Und ich dachte dann, eben weil du es auch angesprochen hast, wollen wir uns solche Freiräume leisten? Haben wir eigentlich überhaupt noch viele von diesen Freiräumen? Also gerade in dieser Größenordnung wie ein großes Festival, wo tatsächlich die Polizei nicht direkt am Start ist?
Ich denke, wir haben nicht so wahnsinnig viele dieser Freiräume, insbesondere natürlich nicht im öffentlichen Raum. Und das hat ja auch seine Vorteile, das muss man ja auch immer dazu sagen. Also es ist ja auch nicht per se schlecht, wenn Polizei Präsenz zeigt. Viele Menschen fühlen sich dann sicherer. Und ich denke auch, dass insbesondere auf bestimmte Formen von Kriminalität durchaus ein abschreckender Effekt ausgeübt wird, wenn es eine verdachtsunabhängige Polizeistreife gibt. Also zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass es in der Berliner U-Bahn eigentlich erfreulich wäre, wenn nicht nur hier und da mal eine Kamera hinge, sondern stattdessen eben tatsächlich Polizeistreifen präsent wären, denn die sind ja eben auch nicht nur zur Kriminalitätsbekämpfung oder Prävention da, sondern das sind einfach ja auch Menschen, die man ansprechen könnte, die mit Rat und Tat zur Seite stünden.
Könntest du aus deiner Perspektive nochmal sagen, wofür, also genau die Freiräume, die nicht jetzt die Berliner U-Bahn sind, wo man sich dann tatsächlich durch eine Polizeipräsenz beschützter fühlt, sondern wofür braucht man diese Freiräume, über die wir zumindest diskutieren, selbst wenn man der Fusion das jetzt so aussieht, als sei es alles schon vom Tisch und wir müssen uns gar nicht mehr groß empören.
Also ich glaube, es ist vor allem gut, sich vor Augen zu führen, wozu diese Freiräume gut sind. Und es geht eben nicht darum, was ja häufig gerade so mit Bezug auf das Internet so geschildert wird oder geframed wird, wie man neudeutsch sagt, dass Freiräume immer nur Freiräume für Kriminalität sind. Nein, es ist einfach nur der Raum, wo man von staatlichem Zugriff in Ruhe gelassen wird. Und das ist ein Wert an sich, dass man als Mensch das Gefühl hat, ich lebe mein Leben, ich halte mich an die Gesetze, aber im Gegenzug hat der Staat auch einfach erstmal keine Kenntnis davon zu nehmen, was ich eigentlich tue, wen ich treffe, wen ich vielleicht küsse oder umarme oder wie ich tanze. Das sind alles Dinge, die den Staat schlicht und ergreifend nichts angehen, sofern die rechtlichen Spielregeln eingehalten werden. Und ich finde es interessant, dass heute diese eigentlichen Selbstverständlichkeiten, ja, also im Grunde auch politisch quasi Kerngedanken so des Liberalismus, dass solche Kerngedanken, dass solche Grundsätze momentan offensichtlich unter Druck geraten. Und ich persönlich erkläre mir das so, dass viele Menschen in vielerlei Hinsicht verunsichert sind, so quasi sozial verunsichert sind, ökonomisch verunsichert sind, aber auch Angst haben vor Kriminalität und deswegen immer mehr quasi Sicherheit durch den Staat eingefordert wird und so dieses, wie soll ich sagen, dieses Grundgefühl, dass es auch wichtig ist, Freiheit vom Staat zu haben, so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also der Staat wird immer mehr als Dienstleister wahrgenommen, der Sicherheit gewährleisten muss und immer weniger Menschen scheinen sich darum zu sorgen, dass der Staat sie auch mal ein Stück weit in Ruhe lässt, wie gesagt, solange natürlich immer sie sich an die Spielregeln halten. Und deswegen finde ich es wichtig, diese Debatte zu führen und den Staat vielleicht auch so ein bisschen wieder in seine Schranken zu weisen. Ja? Also unter dem Stichwort Prävention sollte er eben auch nicht die letzten Freiräume noch quasi einnehmen oder in sie eindringen, die den Menschen noch verblieben sind, um einfach mal ihr eigenes Ding zu machen, sage ich. Ne? Wie gesagt, immer in den Spielregeln oder im Rahmen der geltenden Gesetze natürlich, aber dann sollte der Staat sich dort auch raushalten und den Menschen Raum lassen für eine Entfaltung, ohne dass Hoheitsträger direkt einen Blick darauf werfen.
ist tatsächlich die Debatte vielleicht sogar ganz gesund aus der Sicht derer, die eigentlich sagen, ey, wir müssen auch mal zwischendurch alleine unseren Quatsch hinkriegen und wir müssen irgendwie auf einem Festival selber damit klarkommen, dass da Leute ausflippen, aber wir machen es zusammen.
Diesen Eigenwert, ja, wie gesagt, dieser staatsfreien Räume, dieser überwachungsfreien Räume, den muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das hat was mit dem Lebensgefühl der Menschen zu tun. Und es ermöglicht zum Beispiel auch eine freiere Diskussion. Ja. Es ermöglicht zum Beispiel auch vielleicht mal abweichende Gedanken zu haben, abweichende Lebensentwürfe zu haben. Nur weil Menschen, sage ich mal, gesellschaftliche Normen oder Strukturen in Frage stellen, ist das ja noch lange nicht verboten oder böse, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, das hält eine Gesellschaft lebendig, gerade auch aus einer kulturellen Perspektive, wenn Menschen diese Fragen stellen. Und die Fusion scheint mir ein Ort zu sein, wo solche Fragen gestellt werden, obwohl ich selber jetzt noch nie da war. Und ich halte das für wertvoll.
Das wäre meine letzte Frage gewesen, Ulf Burmeier. Warst du eigentlich schon auf der Fusion?
Ich war noch nicht da. Aber ich werde dieses Jahr wahrscheinlich hinfahren. Ehrlich gesagt, letztlich auch aus Neugier und natürlich auch so ein bisschen aus der Sorge heraus, was wird denn eigentlich im nächsten Jahr geschehen? Und sollte es im nächsten Jahr wieder eine Debatte geben, dann möchte ich fundierter noch mitdiskutieren.
Wobei ich das jetzt von Ulf Burmeier nicht unbedingt unfundiert fand, möchte ich sagen, erstens. Und zweitens natürlich jetzt schon die letzte Frage des Podcasts vorziehen an diese Stelle. Wirst du denn dieses Jahr zur Fusion fahren, wenn sie so stattfindet, wie sie stattfinden will?
Nee, und ich glaube, es geht auch nicht so einfach, oder? Ist nicht das Problem, überhaupt mal Karten zu kriegen? Wir sind doch gleich
im
Juni.
Hätte ja sein können, dass du schon seit Monaten Karten besitzt.
Nee, ich besitze keine Karten, das stimmt. Wir können auch keine Karten verlosen, falls hier noch immer Hörerinnen und Hörer sind, die denken, Mensch,
toll.
Bestimmt sicherlich, da wird doch jetzt gleich
die
irgendwie...
Die hast du jetzt verloren. Ja, das hättest du dir bis zum Ende aufheben müssen.
Ja, die Durchhörquote. Bleib doch noch ein bisschen.
Vielleicht gibt es doch noch Fusion-Karten.
Vielleicht gibt es was Besseres als Fusion-Karten. Zum Beispiel Wissen und Erkenntnis. Im folgenden Gespräch. Also, eine Sache zieht sich durch diese ganze Diskussion, die ich super spannend fand. Nämlich, es geht tatsächlich immer wieder darum, mal einen Ort zu haben, wenn man über Freiräume spricht, wo man allein gelassen wird. Wo also, wie Paula erzählt hat, nicht der Polizist neben einem steht. Und dass eben auch Präsenz dieses Gefühl gibt, ich kann jetzt doch nicht machen, was ich will. Das ist, es gibt fast so eine komische Eltern-Kinder-Analogie. Also endlich mal alleine spielen. Nicht immer soll irgendjemand dabei sein. Und dieses, lass uns doch mal alleine Eltern, lass uns doch mal alleine Staat, also durchdringt natürlich alle Bewegungen ähnlicher Art, zum Beispiel auch die Jugendzentrumsbewegung der 70er Jahre, die am Ende, fanden wir, schon auch eine Parallele zeigt, auch zu so einer Fusion oder zu überhaupt irgendwie Bestrebungen zu sagen, können wir bitte mal irgendwas alleine machen.
Ja, also alleine mit zum Teil 10.000 anderen
genau.
Bei so Festivals, aber eben ohne, du hast es gesagt, ohne Eltern, ohne Polizei, genau.
Ja.
Über genau diese Bewegung hat Tobias Frind, das passt wunderbar, einen Film gerade gemacht, einen Dokumentarfilm, hat sich dadurch Archive gewühlt und hat sich ganz intensiv mit dieser Jugendzentrumsbewegung auseinandergesetzt.
Und ich habe dann meinen ganzen Kladderadatsch, den ich gerade erzählt habe, über diesen großen Bogen des alleine gelassen Werdens als Motivation für so eine Art der Bewegung ihm auch vorgetragen und ihn auch gefragt, ob er da eben auch die große Verbindung sieht zwischen der Fusion-Diskussion und auch dem, was er erlebt hat, als er auf den Spuren dieser Jugendzentrumsbewegung war.
Ja, also es ist ein zentrales Thema in dieser Jugendzentrumsbewegung und auch die Motivation für ganz viele Jugendliche ist gewesen, einen Freiraum zu haben gegenüber sozusagen des Elternhauses, also sich abkapseln zu können und ein eigenes Ding zu machen, frei von halt den Autoritäten, wie jetzt, wie gesagt, Eltern, Schule und so weiter. Und mit, würde ich sagen, die entscheidende Motivation, auch wirklich dann für eigene Räume sozusagen zu kämpfen, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, Unterschriften listen und die ganzen Aktionen zu machen, die dann zu diesen Jugendzentren geführt haben.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, Jugendzentrumsbewegung, das war ein Streit in den 70er Jahren, bei dem es im Kern worum ging.
Also die Jugendzentrumsbewegung ist sozusagen nach den 68ern entstanden, in den frühen 70ern, Ende der 60er die ersten Jugendzentren wurden da sozusagen erstritten. In den frühen 70ern sind sozusagen dann ganz viele Initiativen dazugekommen und die haben halt, wie gesagt, für Räume gestritten, die sie selber verwalten können und überhaupt auch einen Ort haben, sich zu treffen. Also es war natürlich, muss man sich vorstellen, in den frühen 70ern in Deutschland noch eine ganz andere Kultur. Also es gab einfach wenig Orte, die Platz gelassen haben für Diskussionen, für Musik, für Kultur, gerade für junge Leute und gerade auf dem Land. Also es war vor allem auch eine Bewegung, die in der Provinz sehr stark war, also in kleinen Städten und mittelgroßen Städten.
Kann man denn jetzt so zeitraffermäßig erzählen, was ist denn davon übrig geblieben heute?
Wie gesagt, dieser Bewegungsbegriff, der gilt eigentlich nur bis Mitte 70er sozusagen. Aber es gab immer wieder Jugendzentrumsinitiativen, also auch bis heute noch. Es gibt auf jeden Fall natürlich nicht mehr diesen Bewegungsbegriff, aber es gibt immer noch in Deutschland Forderungen nach sozusagen Freiräumen und immer mal wieder werden welche geschlossen aus verschiedensten Gründen und immer mal wieder werden welche erkämpft.
Ich würde direkt daran anschließen, ob du denn, wenn du mit den Teilnehmern, den Protagonisten von damals jetzt nochmal gesprochen hast, ob man denn auch sagen kann, die haben da irgendetwas entwickelt, da ist irgendwas entstanden, da ist vielleicht auch Politisches entstanden, was eben ohne diesen freien Raum nicht hätte entstehen können.
Ich habe sozusagen den Film ein bisschen auf einem Buch basieren lassen, also auf einer Forschungsarbeit von David Templin, Freizeit ohne Kontrollen heißt das Buch, und habe ihn auch interviewt in Hamburg. Der hat viel zu dieser Jugendzentrumsbewegung geforscht und ich habe ihn auch gefragt, was hat denn das sozusagen dann wirklich gebracht? Und seine Aussage war, also zumindest wissenschaftlich, also müsste noch viel mehr Forschung betrieben werden, weil da kann man nicht genau sagen, was da jetzt die Auswirkungen waren. Seine These ist ja sozusagen, dass ein subkulturelles linksalternatives Milieu es auch dann sozusagen in die Provinz geschafft hat und sich da auszubreiten und da natürlich dann auch für Veränderungen gesorgt hat. Also in den Gesprächen, die ich geführt habe mit ehemaligen Jugendzentrumsaktivisten, da konnte ich eigentlich feststellen, dass sie alle persönlich sehr viel mitgenommen haben aus dieser Erfahrung, sich mit anderen Jugendlichen zusammenzutun, zu organisieren, zu diskutieren, ganz viel auch zu streiten, so einen Raum auch am Leben zu halten. Und das hat zumindest die Leute, die ich interviewt habe, die haben, glaube ich, sehr viel an Selbstverantwortung und auch Selbstbewusstsein dort mitgenommen. Und das fand ich wirklich spannend.
Also alles, wofür diese Orte natürlich auch gut sind, ob Festival oder Jugendzentrum, ist natürlich ein Miteinander zu gestalten, ohne Kontrolle. Aber natürlich resultiert daraus auch oft eine politische Meinung oder eine politische Haltung. Und wir haben ja gerade in Deutschland auch diesen Meinungsmache-Streit, in Anführungsstrichen gesagt, aus der Ecke von Annegret Kramp-Karrenbauer nach diesen YouTuber-Äußerungen und so weiter vor der Europawahl, die sie jetzt versteht als quasi Meinungsmache, die sie in den Wahlkampf einmischt. Zumindest hat sie es angedeutet, dass man darüber sprechen müsste. Würdest du solche Räume vergleichen? Kann man da einen Bogen schlagen zwischen der einen Gruppe und der anderen, weil es zumindest jeweils wahrscheinlich jüngere Leute sind, die sich einmischen wollen in aktuelle Politik?
Es kommt auch auf das Zentrum sozusagen, das Jugendzentrum an. Viele sind sozusagen linkspolitisch geprägt und dann könnte man auch vielleicht sagen, ja, dann passiert da sozusagen auch eine spezielle Meinungsmache, auch sozusagen für die Jugendlichen, die da sozusagen in dem Zentrum mitmachen wollen, die müssen sozusagen gewisse Werte und Normen erfüllen. Dann natürlich, also es sind sozusagen Treffpunkte ja auch der Subkultur und das sind natürlich dann auch, vielleicht kann man da auch ein Beispiel aus dem Osten noch nehmen. Also ich war in einem Jugendzentrum in Leisnig, das ist so in der tiefsten sächsischen Provinz zwischen Dresden und Leipzig. Und dort wurde das Jugendzentrum sozusagen erstritten, gerade weil man auf dem Land war sozusagen gerade in den 90ern wirklich ein rechter Mainstream, ein riesiges Neonazi-Problem und Jugendliche, die da nicht mitmachen wollten, die alternativer waren, die hatten da wirklich Probleme, wurden auch körperlich angegangen. Die haben sich sozusagen dann diesen Raum erstritten, damit sie sozusagen einen Freiraum von diesen Nazis hatten und auch, weil die konnten nicht in die Disco gehen, die konnten nicht aufs Dorffest gehen, die brauchten also sozusagen einen eigenen Ort, wo sie halt in Frieden mal ein Bier trinken konnten. Das ist natürlich dann dezidiert sozusagen auch links und antifaschistisch und so aus einer gewissen Haltung und aus der Geschichte.
Der Filmemacher Tobias Frind hat uns nochmal in diese Jugendzentrumsbewegung der 70er Jahre mitgebracht. Wir haben echt auch gedacht, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, war jetzt das zu ein Riesenbogen, 70er Jahre Jugendzentrum, jetzt irgendwie Fusion. Nicht. Ich finde nämlich auch nicht.
Weil man ja auch, aber dann hätten wir dann doch die Extended 4-Stunden-Variante machen müssen, weil man natürlich auch ganz viele andere Geschichten, die gerade passen, da auch hätte noch reinnehmen können. Also wir haben gerade 50 Jahre Woodstock, ja, auch da ging es um Utopien und Festivals und Freiräume und so. Also
ja, und vor allem können wir natürlich, was wir letztes Jahr auch nicht haben, also deswegen das Fazit ist quasi ein Mangelfazit am Ende. Wir haben überhaupt nicht international geguckt auf andere Festivals, die natürlich auch irgendwie riesige Rollen spielen als Freiräume, wo es natürlich längst nicht nur darum geht, irgendwie lustig vor der Bühne zu tanzen, sondern sich da eben auch zu treffen.
Ja, dann ist das Fazit, es gibt viele Freiräume, über die es sich lohnt zu berichten und die es auch lohnt, das meine ich jetzt hier ohne blödes Lachen, es lohnt zu bewahren.
Ja, und die man halt auch auf jeden Fall erhalten muss. Also gelernt haben wir ja, was heißt gelernt, wir waren ja nicht vor ganz doof, aber auf jeden Fall festgestellt, haben wir ja nochmal, dass irgendwie diese politischen Freiräume tatsächlich auch, oder diese politischen Quatsch, diese Freiräume auch weniger werden und die Bewegungen, wenn die weg sind, dann richten sich halt auch alle ganz gemütlich ein. Auch wir. Wir richten uns jetzt gemütlich hinaus.
Ja, und es ist ja auch morgen, dann Donnerstag, so ein Feiertag. Da richten sich ja sowieso auch viele gemütlich ein.
Aber wir dürfen nie zeitliche Bezüge machen, Julius, im Podcast. Das ist totaler Quatsch. Leute hören das am Sonntag.
Ja, das ist richtig.
Das ist eigentlich, weiß nicht, lassen wir das jetzt so stehen?
Ja, ich glaube, das können wir mal so stehen lassen.
Das haltet ihr aus, oder?
Ich betrachte es als Outtake.
Okay, gut. Dass Julius Stucke noch nicht verstanden hat, wie das mit dem Podcast ist.
Gut, aber Christine Watti kann mir das halt erklären. Das ist ja ganz praktisch.
Ja, das war eindeutig Watti-Planing.
Deshalb sind wir Wattis zu zweit.
Planning. Ja. So, Julius Stucke, es war mir eine Freude.
Ja, mir auch. Und eine Freude ist es uns natürlich sowieso immer, wenn ihr uns bewertet, liked, weiterempfehlt, eure Sternchen gebt für diese oder andere Folgen und uns sagt, was wir vielleicht auch anders machen können. lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de ist die sehr knappe E-Mail-Adresse.
Schönen Tag jetzt, welcher Tag auch immer jetzt
genau
bei euch ist.
Oder gute Nacht.
Oder tschüss. Gute Nacht, tschüssi.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.